Ich lese aus der Apostelgeschichte des Lukas einen interessanten Bericht aus Kapitel 8. Philippus bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu ihm: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann, und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete so: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte, sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Liebe Freunde, oft hängt das Glück davon ab, wem man begegnet. Ja, manchmal hängt alles davon ab, wem man über den Weg läuft. Amanda Todd war eine kanadische Schülerin. Mit 12 hat sie versucht, im Internet mehr Kontakt zu anderen zu bekommen. Ein Fremder überredet sie, ihren Oberkörper zu entblößen. Sie tut es, zeigt sich halbnackt. Später bereut sie es. Er aber verbreitet im Netz die Bilder. Mitschüler fangen an, das Mädchen zu mobben. Im Netz wird sie zur Schlampe erklärt. Sie wehrt sich. Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Zwecklos. Ihre beste Freundin will nichts mehr von ihr wissen. Die Klassenlehrerin lässt die Sache einfach laufen. Die Eltern, beide berufstätig, bekommen es nicht mit. Amanda fühlt sich im Stich gelassen. Sie fühlt sich wertlos, weggeworfen. Mit 15 nimmt sie sich das Leben. Sie hatte nicht das Glück, auf jemanden zu treffen, der sie wahrnahm, sie ihrer annahm, sie schützte, ihr half. Sie ist den Falschen begegnet. Manchmal hängt alles, Glück oder Unglück, Rettung oder Untergang, Leben oder Tod, davon ab, wem ich begegne. Eine junge Referendarin ist verzweifelt. Sie hatte ein schwieriges Elternhaus. Sie hat manches durchgemacht und versucht nun auf eigenen Beinen zu stehen und im Beruf Fuß zu fassen. Nun erfährt sie, dass ihre Mutter Lungenkrebs hat. Sie trifft auf eine Kollegin, zu der sie Vertrauen fasst, eine einfühlsame Christin, die ihr zuhört. Sie hat Glück gehabt. Sie ist der Richtigen begegnet. Wem begegnen Menschen, wenn es drauf ankommt? Wen haben Sie das Glück oder Unglück zu treffen? Die Familienväter, die kurz davor sind, die Treue über Bord zu werfen. Die Einsamen, die einfach keinen Menschen finden, der auch sie attraktiv findet. Die ohne Arbeit, die sich nur noch überflüssig vorkommen, weil niemand sie will. Die Suchenden, die sich nach Halt und Orientierung sehnen. Wem begegnen diese Menschen? Lukas erzählt von einer glücklichen Begegnung, ein Treffen, bei dem alles gut ging. Im Grunde ist dieses Treffen ein echtes Roadmovie, so etwas zwischen Easy Rider und Blues Brothers. Wir hören von dreien, die hier unterwegs sind. Wir schauen sie uns nacheinander an. Vielleicht wird uns dann deutlicher, was unser Anteil sein könnte an der Frage, ob Menschen Glück oder Pech haben auf ihren Lebensstraßen. Erste Geschichte. Der Beamte aus Afrika. Er war kein Easy Rider, der Mann aus dem Sudan. Er war wohl eher eine tragische Person, ein Lonely Traveler. Obwohl er eigentlich vieles hatte, wovon andere nur träumen. Auf seiner Homepage würde man heute lesen, Finanzstaatssekretär im königlich-nubischen Schatzamt. Mächtig war er und reich gewiss auch. Keiner, der auf den Euro achten musste. Aber er war auch ein Hüter des Bettes. Dies ist nämlich die schöne wörtliche Übersetzung des weniger schönen Wortes Eunuch. Er war entmannt, radikal entmannt. Ja, man machte das so in Nubien und anderswo. Eunuchen bewachten den Harem oder sie kamen in hohe Staatsämter. Sie waren eben keine biologischen Konkurrenten mehr für die Königin. Aus diesem Grund war unser Kämmerer aus Nubien auch kein Sunnyboy, sondern ein im Grunde zutiefst einsamer Mann. Ein Mann mit Handicap. Er suchte Trost bei Gott und fand ihn nicht. Er betete, er hielt sich an die Gesetze Israels, aber es half ihm nichts. Eines Tages sagte er zu seiner Königin, ich bin dann mal weg, out of Africa, und machte eine Wallfahrt nach Jerusalem. Aber dort ließen sie ihn nicht in den Tempel, denn bei Gott, so hieß es, bei Gott, da gibt's klare Regeln. Ein Kastrierter hat im Tempel nichts verloren. Verschnittene sind out. Sein Gotteshunger und sein Himmelsdurst werden nicht gestillt. Er trifft immer auf die Falschen. Am Ende bleibt er draußen, ohne Hoffnung, ohne Zukunft, ohne Heimat, ohne Nachkommen. Die weite Reise schien umsonst, ein Flop. Jetzt ist er auf der Heimreise. Er hat im Jerusalemer Tempeljob noch eine Buchrolle erstanden und liest darin auf der Fahrt, auf der langen Fahrt. Ja, und da kommt Lukas in Schwung und erzählt von einem Mann, der das Glück hatte, auf den Richtigen zu treffen. Und diese Geschichte zeigt etwas Überraschendes und Grundlegendes. Sie zeigt, bei Gott zählt jeder Einzelne, nicht zuerst die große Zahl von Menschen. Bei Gott zählt die große Zahl nur, weil sie aus lauter einzelnen Schicksalen besteht. Schauen wir doch etwas genauer hin, dann entdecken wir noch mehr. Dieser Mann, der in seinem Wagen mit Hilfe reinrassiger 4 Pferdestärken dahinrollt, befindet sich abseits der großen Wege. Lukas berichtet in der Apostelgeschichte ja davon, wie die gute Nachricht von Jesus ihren Weg von Jerusalem ums Mittelmeer herum nach Rom fand. Das ist sein Thema. Da ist die Straße nach Gaza eher am Rande des Geschehens. Und der nubische Finanzbeamte ist auch eher eine Randfigur. Aber Gott macht sich auf an die Ränder. Er sucht die Landstraßen ab und er trifft auf einen Afrikaner. So ist er also unterwegs, der Kämmerer aus dem Morgenland. Und er liest mühsam, halblaut, Wort für Wort aus dem biblischen Buch des Propheten Jesaja. Was liest er da? An welchen Worten bleibt er hängen? Er liest da von einem, der ganz unten landete, wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Einer, dem man das Messer an die Kehle legt. Einer, der erniedrigt wurde. Kein Zufall, dass er gerade an diesen Worten hängen bleibt. Kein Zufall, dass ihn gerade diese Worte so enorm packen. Es ist nie Zufall, welche Worte von der Bibel uns packen. Der, von dem er da liest, ist ja auch ohne Hoffnung, ohne Zukunft, ohne Heimat, ohne Nachkommen. Aber dann hat sich sein Schicksal gewendet. Er wurde aus der Tiefe gerettet. Er bekam neues Ansehen. Ja, er hat Nachkommen ohne Zahl. Und die Frage ist, wer um Himmels Willen ist das? Wie kann das gehen, dass einer so tief sinkt und so hoch aufsteigt? Wer ist das? Unser Afrikaner hat das Glück, dem Richtigen zu begegnen. Und das ist die zweite Geschichte. Zweite Geschichte handelt von einem, der im Auftrag des Herrn unterwegs ist. Philippus heißt der zweite, von dem zu erzählen ist. Er ist tatsächlich im Auftrag des Herrn unterwegs, also ein echter Blues Brother. Seine Geschichte an sich wäre schon ein Kracher. Ein Jude griechischer Herkunft, Christ, leitender Mitarbeiter im Sozialbüro der ersten Gemeinde, dann unter merkwürdigen und nicht ganz geklärten Umständen aus Jerusalem vertrieben, er landet im Norden. Aber dort blüht sein Leben erst richtig auf. Er wollte da gar nicht hin und findet doch hier in Samarien den Job seines Lebens. Er gründet nämlich eine Gemeinde. Er wird der Apostel der Samaritaner und obendrein der Orthopäde unter den Wundertätern. Ja, seine Gemeinde hat den Ruf, dass hier vor allem Gelähmte und Verkrüppelte gesund werden. Philippus hat alle Hände voll zu tun. Eine Gemeinde zu gründen und zu leiten bedeutet ja, Probleme zu lieben. Und die kriegt er auch in Hülle und Fülle. Die kirchliche Hauptverwaltung muss überzeugt werden, diese neue Gemeinde anzuerkennen, die da einfach neben den bewährten Strukturen entstand. Ja, und dann gibt es Leute, die stehen auch mal gerne vorne und rangeln um die beste Position. Und dann gibt es so viele, die Hilfe brauchen. Und. Also eine ganz normale Gemeinde eben. Nur noch ein Detail. Gott hat dem Philippus eine spezielle Belohnung zum Ausgleich gegeben. 4 Töchter hat der Philipp aus Caesarea. 4 Töchter mit theologischer Qualifikation. Denn es heißt von ihnen, dass sie alle prophetisch weissagen konnten. Das muss hochinteressant zugegangen sein beim Mittagessen im Hause der Philipps. Aber jetzt geht's los. Eines Tages, da hört Philippus Gottes Ansage. Er hört die Stimme Gottes und die sagt, geh sofort los, mach dich auf den Weg und zwar auf die Straße von Jerusalem nach Gaza, Marsch Richtung Süden. Und zwar zur Mittagszeit sollst du dort sein. Kilometersteine gab es damals noch nicht. Es reichte der Hinweis, dorthin, wo es öde ist. Du wirst dort gebraucht,
am öden Ort.
Und Philippus? Philippus marschiert los. Ich meine, der hatte auch so schon genug um die Ohren. Und jetzt soll er los, übrigens ohne genauer zu wissen, wieso und warum eigentlich. Ich stelle mir das praktisch vor, wie Philippus in der Gemeinde aufsteht und bekannt gibt, ich muss dann mal eben nach Gaza. In der Gemeinde ist gerade richtig was los und er will sich auf den Weg machen. Ja, und was willst du denn da, fragen die. Keine Ahnung, sagt er, aber ich muss dahin. Philippus macht sich also auf an den unwahrscheinlichsten Ort und zur unwahrscheinlichsten Zeit. Denn wer soll da bitteschön in der Mittagshitze schon vorbeikommen? Es passt eigentlich alles gar nicht. Ja, Christen wie Philippus, die sind schon ein bisschen gaga. Aber Philippus geht. Er geht. Er hört, was Gott will, und dann tut er es. Er hat nichts in der Hand. Er weiß nicht, was das eigentlich soll. Und doch geht er. Walter Lüthi, ein bekannter Schweizer Theologe und Pfarrer am Berner Münster, der schrieb einmal, Philippus hat die Gnade zu gehorchen. Und das erst macht die Begegnung möglich, die dem Mann aus Afrika das Leben buchstäblich retten soll. Versteht ihr, wie Gott das macht und wie der Geist führt? Philippus hört, und wenn er Gott hört, dann hält er inne, dann hält er an, mitten in einem geschäftigen Leben. Und was Gott sagt, das nimmt er ernst. Denn als Christ sagt Philippus jeden Morgen den Satz seines Lebens, Herr, ich bin für dich verfügbar. Schick du mich einfach. Das ist es, was er betet. Herr, ich bin für dich heute verfügbar. Und dann spricht ihn Gott an, zeigt ihm nur eine Richtung und Philippus geht. Im Auftrag des Herrn ist er unterwegs. Er wagt es und darum erfährt er ein aufregendes Leben. Er wagt es und darum hat ein Mensch unglaubliches Glück. Am unwahrscheinlichsten Ort und zu der unwahrscheinlichsten Zeit treffen die unwahrscheinlichsten Menschen zusammen. Und ein Leben wird gerettet. Philippus trifft also auf den reichen, armen Nubier. Er geht zunächst nur neben ihm her. Er hört, wie der Afrikaner das Buch des alten Propheten liest. Und da muss er einfach fragen, Entschuldigung, verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, wie sollte ich denn auch? Mir erklärt es ja keiner. Mir erklärt es ja keiner. Das ist wie ein vorsichtiger Appell. Erklärst du es mir? Ja, und da beginnt das missionarische Bibellesen. Die beiden hocken auf dem Wagen, irgendwo in der Öde, mitten am Tag, und lesen zusammen in der Bibel. Und dann heißt es in dem Bericht, das ist der schönste Satz in dem griechischen Text, Philippus evangelisierte ihm Jesus. Er evangelisierte ihm Jesus. Anders gesagt, er macht ihn mit Jesus bekannt. Er malt ihm die Fleisch und Blut gewordene Liebe Gottes so richtig vor Augen. Er bringt ihn auf den Geschmack, lässt ihn hören, berührt sein Gefühl und das alles ohne theologische Fachsprache. Er hat nur ein Thema. Du musst unbedingt Jesus kennenlernen. Liebe Freunde, der Nubier mit Handicap, der wird nicht deshalb gerettet, weil er endlich einen verständnisvollen, toleranten Menschen fand, der ihn nicht verachtete. Ich hoffe und denke, das war auch so, dass er verständnisvoll und tolerant war, der Philippus, aber das hat ihn nicht gerettet. Den Afrikaner rettet, dass sein Rätsel endlich gelöst wird und dass er von Jesus hört. Und dann hört er, du, von dem du da liest, das ist der Herr. Der ist in die tiefste Tiefe menschlichen Erlebens gestiegen, um uns Menschen nahe zu sein. Ja, sie haben Hand an ihn gelegt. Sie haben ihn erniedrigt und entehrt. Das kennst du, nicht wahr? Entehrung, Erniedrigung. Ja, das kenne ich, wohl wahr, sagt der Afrikaner. Und dann ist er ohne Widerstand in den Tod gegangen. Und als er starb, da starb alle Bosheit und Würdelosigkeit, da starb alle Erniedrigung, alles Ausgeschlossensein und Verstoßenwerden. Philippus erklärt, der, von dem du da liest, der war auch ohne Hoffnung, ohne Zukunft, ohne Heimat, ohne Nachkommen. Aber dann hat sich sein Schicksal gewendet. Er wurde aus der Tiefe gerettet. Er bekam neues Ansehen und er hat Nachkommen ohne Zahl. Wer ist das? Es ist Jesus. Und der lebt und der ist der Herr. Und bei ihm klopfst du nicht vergebens an, garantiert nicht vergebens. Er schickt dich nicht weg. Bei ihm bist du nicht out. Bei ihm bekommst du Würde. Er will dein Freund sein. Er macht dich zum Vollmitglied in Gottes Familie. Da ist auch für dich Zukunft und Heimat und Ehre. Ja, und der Rest, der schnell erzählt. Glückliche Begegnung, wenn einer, der sucht, einen findet, der ihm hilft. Und eine echte Sternstunde, wenn einer, der Jesus evangelisiert, einen findet, der sucht. Und sich also nicht die Nase bei denen blutig stößt, die gar nicht bereit sind für Jesus. Und dann kommen sie an einem fließenden Wasser vorbei und der Nubier weiß, das ist mein Moment, den will ich nicht verpassen. Und so lässt er sich taufen. Sein altes, trauriges, zukunftsloses Leben taucht unter und als er aus dem Wasser steigt, ist er ein anderer. Ein neuer, ein befreiter Mensch, erfüllt mit einer unbändigen Freude. Ja, genauso endet der Bericht in der Bibel. Der Mann zog seine Straße fröhlich. Die Heimfahrt wurde zum Fest. Die Freude an Jesus wurde zum Adrenalin seines Lebens. Die Geschichte selbst war damit aber noch gar nicht zu Ende. Dieser Reisende auf der Landstraße war buchstäblich der erste Christ, der erste schwarze Christ, von dem wir hören. Und das, was dieser Lonely Traveler am Gaza-Streifen erlebt hatte, zog nach seiner Heimkehr weite Kreise. Dieser Beamte war von der Freundschaft Jesu dermaßen erfüllt, dass er zum Botschafter des wunderbaren, grenzensprengenden Evangeliums wurde. Und das wiederum hat eine wahre Kettenreaktion ins Laufen gebracht. Daraus entstand in Afrika die erste Christengemeinde. Und die koptische Kirche, die bis heute besteht, ist historisch die älteste Kirche außerhalb des Heiligen Landes. Der Mann mit Handicap aus Nubien, dieser getaufte Jesusbruder, ist durch sein starkes, fröhliches Zeugnis zum Botschafter des neuen Lebens und zum geistlichen Vater unzähliger Nachkommen im Glauben geworden. Afrika war erwacht. Ja, Afrika ist im Kommen. Das ist auch eine Botschaft dieser Geschichte. Nun erzählt Lukas seine Geschichten immer so, dass wir ein Beispiel bekommen, wie es gehen kann, wie die Gemeinde ihren Auftrag erfüllen kann. Philippus ist so eine Art Urbild und Ikone für Mitarbeiter in der Gemeinde. Er ist hörbereit, er ist ein bisschen verrückt, wenn er einen Auftrag bekommt. Er findet Zeit für den einen, obwohl er eine ganze Gemeinde am Hals hat. Er begleitet einen Menschen höchst taktvoll, bis er ein Zeichen bekommt, dass der andere offen und bereit ist. Dann aber weiß er, was er erzählen muss, wenn es zur Sache geht. Jesus muss er ihm bekannt machen. Und dann scheut er auch nicht zurück, den letzten Schritt mitzugehen, wenn ein Mensch sein Leben Jesus anvertrauen will. Liebe Freunde, wie langweilig oder wie spannend soll unser Leben werden? Ohne ein bisschen Mut und Vertrauen hätte Philippus nichts erlebt und der afrikanische Kämmerer wäre nicht gerettet worden. Jesus lockt uns heraus, er ruft und sagt, sei doch einfach verfügbar. Und wenn du morgen losgehst in deinen Tag, dann sag, Jesus, ja, ich bin verfügbar. Lass mich wissen, wenn du heute etwas mit mir vorhast. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich bin verfügbar. Wie langweilig oder wie spannend soll unser Leben werden? Ohne den Mut zu Beziehungen, zum Mitgehen mit Menschen, die auf das Glück warten, einem anderen zu begegnen, der für sie zum Engel wird, ohne diesen Mut werden wir vieles nicht erleben, was Jesus eigentlich mit uns vorhat. Ohne den Mut, unsere Kraft zu investieren, unser bisschen Geld, unsere Nerven, unsere kostbare Zeit. Wenn du morgen losgehst in deinen Tag, dann sag, Jesus, führ mich mit den Menschen zusammen, für die es wichtig ist, dass ich ein Stück mit ihnen gehe, sie begleite, vielleicht ihnen sogar Jesus evangelisiere, vielleicht ihnen helfe, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Das ist die entscheidende Mitarbeit. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, zeig mir den Menschen. Ach ja, ich sprach ja von Dreien, die hier unterwegs sind. Dritte Geschichte, Jesus ist unterwegs. Ich komme noch einmal auf den alten Schweizer Pfarrer zurück. Walter Lüthi schreibt über dieses achte Kapitel der Apostelgeschichte, ich zitiere, wenn Gott einen Engel einsetzt, dann sind vom Himmel her Ereignisse von einer gewissen Tragweite in Vorbereitung. Und weiter sagt Lüthi, es drängt sich hier die Frage auf, zu welchem Zweck eigentlich Christus diesen ganzen umfangreichen Apparat in Bewegung setzt, wozu er seinen Engel aufbietet, warum er Philippus von seiner blühenden Gemeindearbeit in Samarien wegnimmt, wozu er diesem einzelnen Jerusalem-Pilger, der ja dann sofort wieder von der Bildfläche verschwindet, ein derartig außergewöhnliches Maß von himmlischer Aufmerksamkeit zukommen lässt. Ja, das finde ich ist treffend gesagt. Ein derartig außergewöhnliches Maß von himmlischer Aufmerksamkeit. Aber so ist Jesus eben. Maßarbeit und nicht Massenware. Das gilt ja dir und mir. So ist er in seiner Suche nach Menschen, die zu seinem großen Volk hinzukommen sollen. Er inszeniert die unwahrscheinlichsten Begegnungen, damit suchende Menschen das Glück haben, den Richtigen zu treffen. Er schickt seine Leute auf die staubigen, öden Landstraßen. Er lässt sie für Zufallsbegegnungen ihre beste Zeit opfern. Er stupst sie an, um ihnen Menschen zu zeigen, die darauf warten, weil er sie schon längst berührt hat. Dafür steht Philippus. Jesus verspricht ein zuweilen ungemütliches, aber spannendes Dasein, ein Abenteuer des Glaubens und keine lauwarme Gelegenheitsreligion. So ist er eben, Jesus, der Herr. So ist er eben Maßarbeit und nicht Massenware. Da draußen sind ja so viele wie jene Studentin, deren Mutter an Krebs erkrankte. Da sind so viele, deren Herz schon wehtut vor lauter Gotteshunger und Himmelsdurst. Da sind so viele, die gefährlich nahe am Abgrund sind. Da sind Menschen, die ihren Weg verloren oder noch nie wirklich gefunden haben. Werden sie Glück haben und auf die Richtigen treffen? Oder werden sie Pech haben, erbarmungslos alleingelassen zu werden, unbeachtet irgendwo auf der Straße ihres Lebens, wie Amanda Todd? Jesus inszeniert Begegnungen, damit genau das nicht passiert. Jesus hat ein Herz voller Erbarmen, nicht nur für uns, sondern für all die unbeachteten Menschen, die draußen unterwegs sind. Wir können sein Erbarmen nicht für uns pachten und es anderen vorenthalten. Familie Gottes, Jesusbruderschaft also, heißt verfügbar sein. Dann kann es jederzeit wieder passieren, heute und hier oder morgen draußen in deinem Alltag. Vor kurzem habe ich in dem schönen Buch von Donald Miller, das vor einigen Jahren erschien, mit dem Titel Blue Like Jazz, die Geschichte von Penny und Nadine gelesen. Beide studieren an einem College in Portland, ein College, das für seine Ablehnung des Glaubens berühmt ist. Als Christen dort einmal eine kleine Osterfeier veranstalteten, protestierten andere Studenten. Sie kamen besoffen zu der Feier und schlachteten in diesem Raum ein Lamm. Penny war die Tochter von Hippies, die mit Drogen experimentierten. Ihre Eltern trennten sich, als sie 11 war. Die Mutter lebt inzwischen auf den Straßen von Seattle und ist mental völlig daneben, schizophren nach langem Drogenmissbrauch. Penny befreundet sich mit Nadine, die das glatte Gegenteil darstellt. Sie stammt aus einer reichen schottischen Familie, deren Stammbaum bis zu den Stuarts reicht. Penny ist überrascht, dass sich Nadine für ihre Lebensgeschichte überhaupt interessiert und ihr zuhört. Und Nadine erzählt Penny irgendwann, wie viel ihr Jesus bedeutet. Aber mit Jesus konnte Penny nichts anfangen. Sie stellte sich vor, wenn die ganze Christenheit eine Person wäre, dann müsste diese Person sie verachten und verurteilen. Mögen können diese Personen, sie könnte diese Person sie auf keinen Fall. Aber Penny wundert sich, dass Nadine sie offensichtlich mochte. Später sagte sie, Nadine habe ihr nie etwas verkaufen wollen, auch Gott nicht. Aber sie sprach von Gott immer so, als ob er ein echtes Gegenüber sei, jemand, der mit ihr spräche, der sie mochte und sie akzeptierte. Nadine passte irgendwie nicht in die Schublade frommer Leute, die Penny bisher kennengelernt hatte. Nadine wurde für Penny zu einer richtigen Oase. Sie lud Penny ein, mit ihr das Matthäusevangelium zu lesen. Sie lasen und dazu aßen sie Schokolade. Ja, Penny meint, die Bibel sei so richtig gut erst mit Schokolade. Es müsse wirklich Schokolade sein und nicht etwa Salat. Und Jesus wird ihr immer vertrauter beim Schokoladeessen. Ihr wird klar, dass er der Herr ist. Sie kann sich sogar vorstellen, dass Jesus sie mag. Aber dadurch ist sie noch nicht gewonnen. Eines Abends nach einer Party ist sie völlig bekifft und betrunken. Da sagt Gott zu ihr, du, ich habe ein besseres Leben für dich, für jetzt und für ewig. Sie denkt, das sind die Drogen. Aber sie weiß, es sind nicht die Drogen. Sie bittet Gott, er möge es bitte noch einmal sagen. Aber das tut er nicht, denn sie hat es ja schon beim ersten Mal verstanden. Ein paar Nächte später ist sie nüchtern und sie weiß, dass man große Dinge immer nüchtern beschließen soll. Sie betet. Sie bittet Gott um Vergebung für ihr verkorkstes Leben. Und so wurde sie Christ. Liebe Freunde, die Geschichte erklärt sich ja selbst, nicht wahr? Wir können an unserem Ort etwas bewirken, wenn wir ein offenes Herz haben und wenn wir bereit sind, uns auf unvorhergesehene Begegnungen wirklich einzulassen. Darum lasst uns verfügbar sein, verfügbar bleiben, damit andere dem Richtigen begegnen können. Amen.